Okay, wir laufen.
Die Eisen sind aus vollem Rohr.
Schön, dass du da bist.
Ja, danke. Danke für die Einladung.
Das kannst du ein bisschen herholen oder wegholen. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist noch gar nicht Abend, aber das macht nichts. Tagsüber scheint ja auch die Sonne viel schöner.
Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio. Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren.
Genau, da sind wir jetzt im Weihnachtsmarktradio-Studio und bei mir live direkt neben mir sitzt Elmas G. Hi.
Hallo, hi.
Freut mich sehr, dass du da bist. Man nennt dich einen der geilsten Friseure in ganz Ulm.
Das machst du.
Ja, nicht nur ich, das sagen tatsächlich auch wirklich sehr viele andere. Ich sage vielleicht der geilste Friseur, die anderen sagen dann einer der besten Friseure. Und es ist auch schon Star-Friseur gefallen und so, aber solche Sachen hörst du wahrscheinlich gar nicht gern, oder?
Nein. Vielen Dank also erstmal, dass ich hier sein darf. Also das ist schon, danke fürs Kompliment. Aber ja, wir machen unseren Job einfach gern.
Wer ist wir?
Also ich, mein Team, ja.
Wo findet man dich denn? Fangen wir mal ganz von vorne an.
Wir sind jetzt seit mittlerweile 11 Jahren im Hafenbad 14.
Seit 11 Jahren bist du da schon?
Also es ist das angerissene 11. Jahr. Also es sind 10,5 Jahre.
Und da habe ich aber sehr spät, habe ich dich jetzt persönlich entdeckt, aber macht ja nichts. Fangen wir mal ganz von vorne an. Wie bist du überhaupt Friseur geworden und was bedeutet Friseur sein für dich? Ich finde ja immer den Vergleich toll, den habe ich mal gehört, dass Friseur sein so ähnlich ist wie Bildhauer, weil man aus einem... Naja, der Kopf ist wie der Klotz aus Stein und du hackst da was raus, blöde gesagt.
Nee. Also unser Job ist natürlich deutlich filigraner und es ist ja auch typbewusster. Also das ist ja kein Klumpen, den du zu etwas formst, sondern du machst...
So fühle ich mich halt, wenn ich zu dir komme.
Nee, es ist ja wirklich so, dass du das einem Kunden einfach anpasst, auf die Bedürfnisse eingehst, auf seinen Typ eingehst. Natürlich ist auch ein bisschen Modegeschmack auch für einen selber auch da natürlich... welche Richtung es gehen soll. Ja, also es ist schon, das sind viele Punkte. Und letztendlich kommt der Kunde ja häufig auch mit dem Wunsch.
Ja, klar, ich will so, ich will so, ich will lange, ich will kurz, ich will aussehen wie Brad Pitt oder wie, keine Ahnung, wer auch immer. Aber die Frage war ja auch, wie bist du dazu gekommen? Wann hast du deine erste Schere in der Hand? Hast du als kleiner Elmas schon deinem Teddy die Haare abgeschnitten?
Also die Geschichte fängt schon sehr, sehr früh an. Ich war damals, keine Ahnung, vielleicht 13 oder so, als ich meinem kleinen Bruder die Haare geschnitten habe. Ja.
Ah, tatsächlich?
Ja, also das war, das haben wir einfach mal so gemacht. Ja. Und es kam wirklich was Gutes dabei raus. Und das war eigentlich so der Anfang, dass, wo ich einfach gemerkt habe, das macht mir Spaß, ich mache das gern. Interessanterweise war es aber nicht mein erster Berufswunsch. Also das war, konnte ich mir nicht vorstellen. Also zu der Zeit haben es auch sehr wenig Männer den Beruf gemacht. Also es war hauptsächlich ein Frauenberuf, also hier in Deutschland zumindest.
Ja, okay.
Und dann war das immer als Mann ein bisschen schwieriger, sich da auch zu behaupten in so einer Frauendomäne eigentlich, ja.
Es ist witzig, das mal andersrum zu hören, gell? Ja, das ist,
damals, zu meiner Zeit.
Was heißt zu deiner Zeit? Ja, 1803, wir haben die Schere noch mit alten Steinen geschliffen. Wann war das?
Aber es ist so, also ich habe 98 mit meiner Ausbildung angefangen und zu dieser Zeit waren wir in der Berufsschulklasse, ich glaube 27 Schüler oder so und davon waren es 23 Frauen, ja, und 4 Jungs. Also so, und ich glaube, beendet haben es nur 3 Jungs, glaube ich.
Okay, und du warst einer davon.
Ja.
Das heißt, du bist schon seit über 20 Jahren in dem Beruf. Warst du dann auch hier in Ulm an der Schule? Ist ja oben am Kuhberg,
genau,
ne?
Oben am Steinbeiß oben. Mhm.
Okay, wo hast du gelernt? Darfst du das sagen?
Also ich habe hier, muss anders anfangen, ich habe ja in Dietmar meine Ausbildung angefangen, habe dann im zweiten Lehrjahr einfach, mich hat es dann in die Stadt verschlagen. Halt dann,
Dietenheim war dir zu klein, da kommst
also
du her
da komm
übrigens.
Ich her, das
ne?
sind meine Wurzeln, das ist auch sehr schön, das ist wirklich, dazu stehe ich auch, das finde ich auch toll. Aber es ist halt, wenn man irgendwann, ja, in der Stadt kommt man einfach irgendwie ein bisschen, für mich war das einfach, für die Entwicklung war mir die Stadt einfach interessanter.
Ja, klar, normal.
Ich will nicht sagen, dass man das nicht auf dem Land nicht weiterentwickeln kann, natürlich, kann man natürlich auch, aber mich hat so ein Typ her einfach, vielleicht auch damals diese junge Zeit, wo man hier weggehen konnte, wo man coole Sachen machen konnte. Ein jüngeres Publikum hatte, ja.
Hast du dich dann direkt nach der Ausbildung selbstständig gemacht?
Nein. Also ich habe meine Ausbildung gemacht, habe danach noch 1,5 Jahre als Geselle gearbeitet, beziehungsweise damals waren es 2 Jahre und habe mich dann für die Meisterschule beworben. Und zu der Zeit, wo wir den Meister gemacht haben, musste man 3 Jahre Gesellenzeit nachweisen. Die hatte ich nicht. Ich hatte 2 Jahre und... 9 Monate oder so 6 Monate, ich weiß gar nicht. Mir haben, glaube ich, 4 oder 5 Monate gefehlt, damit ich diese 3 Jahre Gesellenzeit nachweisen konnte. Und hatte damals aber schon unheimlich viele Stationen auch schon gehabt. Ich habe im Ausland gearbeitet, ich habe im Hotel gearbeitet als Friseur und hatte ganz viele Seminare und Zertifikate auch damals schon gehabt. Und das war eine gute Ausgangsbasis, dass ich mich einfach für die damalige Meisterschule so bewerben konnte.
Wo ist die auch? Ist das auch hier in Ulm?
Es gibt mehrere Meisterschulen. Es gibt eine hier in Ulm. Es gibt, man kann es hier über die Handwerkskammer auch machen, natürlich auf die 2 Jahre. Ich habe es damals in Biberach gemacht, in einer kürzeren Zeit. Ja, also es war Vollzeit dann halt, ja.
Und seitdem bist du Meister Elmers.
Ach Quatsch, das ist so. Also dieser Meistertitel ist natürlich schön zu haben, gar keine Frage. Ich finde auch damals zu unserer Zeit war es noch ein bisschen schwieriger, auch den zu erwerben. Und man musste natürlich viel mehr Anforderungen erfüllen. Das ist jetzt heutzutage alles vereinfacht. Also es ist schon, es geht alles deutlich einfacher jetzt und unkomplizierter. Zu unserer Zeit hat es das. Aber natürlich, wenn man sich selbstständig machen will, war das die Grundvoraussetzung.
Und es ist ein Beruf, wo es den Meister auch noch braucht, um sich selbstständig zu machen. Das ist ja in vielen anderen Handwerksberufen gefallen. Also schweife ich jetzt ein bisschen aus, einfach nur Interesse halber. Braucht man den überhaupt noch heute?
Also es ist so das Thema, ob man Meister wirklich braucht. Das ist so eine, ja, also ich sage das nur als meine persönliche Meinung. Ja, ich persönlich finde das nicht. Aber letztendlich muss man ja auch sein Wissen irgendwie weitergeben. Man will Lehrlinge ausbilden. Dazu braucht man natürlich ein bisschen ein Grundwissen. Man hat eine Buchhaltung zu machen. Natürlich braucht man auch, das sind alles Teile in der Meisterschule. Und verstehe. Das muss man natürlich schon sagen. Also letztendlich ist man für sich und für andere verantwortlich, also für anderes Personal und natürlich auch für die Kunden. Da steht ja auch was dahinter. Also man, aber ob das jetzt einen guten Friseur ausmacht, das würde ich jetzt bezweifeln. Also ich bin mir sicher, ich habe sehr, sehr viele tolle Kollegen, die auch keinen Meister haben und hervorragend sind.
Es ist ja auch im Handwerk meistens so, entweder man kann es oder man kann es nicht. Da kann man lernen, so viel man will. Man muss ein Gespür dafür haben, ein Feeling und eine Leidenschaft, auch die du ja ganz offensichtlich entwickelt hast. Wir sind jetzt bei deinem Meister ungefähr 2003, 4, 5?
Genau, 2003 war das.
2003, da hast du die, ach, das heißt, du hast nächstes Jahr 20-Jähriges.
Genau, also das ist auch ganz toll. Also wir treffen uns, also wir haben uns zum 10-Jährigen getroffen nochmal, die Meisterschulklasse in Biberach damals. Und ich hoffe natürlich, dass es nächstes Jahr wieder stattfinden wird, dass wir uns zum 20-Jährigen, also dann sind es nächstes Jahr 20 Jahre, dass ich den Friseurmeister habe, ja.
Und sind noch alle dabei?
Interessanterweise, also von meinen Kollegen damals, einige betreiben wirklich noch den Beruf, manche haben geheiratet, haben Kinder bekommen und haben sich mehr für die Familie jetzt entschieden. Ich habe einen Kollegen, den ich auch sehr schätze, der macht ganz was anderes, also der ist mehr in die Richtung Immobilien gegangen. Dann war noch einer dabei, auch ein toller Typ aus dem Osten, der war damals schon sehr in der Politik engagiert, in der CDU und hat da mehr Karriere gemacht, hat aber trotzdem noch den Friseurladen, ist aber hauptsächlich noch Politiker. Krass. Also das gibt es bei uns auch, ja.
Nicht schlecht. Aber du bist deinem Handwerk treu geblieben und du warst nominiert für den German Hairdressing Award. Wann war das und wie lief das denn ab?
Ja, also das war auch, das ist glaube ich 2005, 2006 oder sowas.
War das war dann, da warst du 2 Jahre selbstständig und dann war
genau,
das, oder?
Also, nee, also ich war zweimal nominiert.
Zweimal sogar?
2 oder 3 Mal, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das ist ein bisschen schade, man ist immer gescheitert dann irgendwie in der Endauswahl, aber...
Naja, also ich meine, du bist nominiert, das ist ja, wie nominiert für einen Oscar, ist auch schon mal alter Schwede und German Hairdressing Award ist ja wie Olympia.
Ja, also ja, in der Friseurbranche war das auch mal natürlich schon... Ja, es war schon angesehener. Jetzt natürlich durch ganze Instagram und alles ist es natürlich deutlich einfacher, da
Publicity
zu bekommen. Ja, das ist
ja, aber in der Szene ist es schon noch ein Ding, oder?
Ja, also...
Und du warst 2-mal nominiert, dann erzähl mal ein bisschen, warum, was hast du da gemacht?
Ja, also das ist so, wenn man natürlich, wir haben damals Fotoshootings gemacht. Also erstmal musste man ein Modell finden, dann musste man das Modell dementsprechend gestalten, farblich wie schnitttechnisch. Und das dann natürlich in Szene setzen. Das spricht mit Outfits, mit dem Thema und natürlich einem guten Fotografen. Und diese Bilder wurden damals dann eingeschickt und wurden von der Jury bewertet.
Okay, da kommen ja Fotografen aus ganz Deutschland,
ja.
Und du warst bis in der Endauswahl. Ach, Fotos waren das. Entschuldige, dass ich unterbreche. Ich dachte, du bist da. Ich habe mir das so vorgestellt, du stehst auf einer Bühne und schneidest die Haare.
Nee, also das ist was anderes. Also diese Fotoshoot, damals, wie gesagt, das ist ja noch ein paar Jährchen her, da war das halt so, dass du wirklich Fotos eingeschickt hast. Und anhand dieser Fotos wurdest du dann eingeladen und dann ging es halt in so eine letzte Auswahl und ja.
Aber okay, du redest doch nicht so gern drüber, weil ja, du bist dann nicht weitergekommen, schade.
Nee, das geht's gar nicht. Ich denke halt, das war eine andere Zeit. sondern eine Zeitgeist. Wenn man heute so darüber spricht, wenn ich jetzt irgendwas erzähle von Fotos, werden die jüngeren Zuhörer wahrscheinlich denken, schicken die da Fotos ein. Ja, das heutzutage
mit der Post wahrscheinlich noch ausdrucken.
Heutzutage über Instagram, Facebook, WhatsApp, das Ganze geht ja, okay, deutlich schneller. TikTok, also diese Werbung geht ja heute viel, viel schneller, viel viraler. Und man macht den mit lauter Likes und ja.
Ist auch ein bisschen komisch, aber dann kommen wir doch gleich mal, springen wir mal kurz von 2005 in 2022. Wo bist du da unterwegs überall in den sozialen Medien? Bist wahrscheinlich sehr präsent dann auch, oder?
Also muss ich sagen, zu meiner Schande, ich bin nicht so, also so Medien, also ich in den sozialen Medien so aktiv. Also natürlich posten wir hin und wieder was. Man könnte deutlich mehr machen. Also allein wenn ich überlege, was ich täglich immer an Frisuren, an Stylings mache, da könnte man viel, viel mehr irgendwie sein Können so den anderen zeigen. Ja.
Wo findet man dich denn überall? Auf welchen Kanälen?
Also wir sind natürlich auf Instagram vertreten, wir sind auf Facebook vertreten. Ja, das ist so. Und wir haben eine eigene Webseite. Wir haben ein großes Schaufenster, da kann ja jeder vorbeikommen und reinschauen.
Genau, so wie hier. Also so hier. Ihr könnt ihn auch woanders noch weiterhin sehen. Dann machen wir auf meiner Liste weiter. Ich habe noch was rausgefunden von dir. Du hast ein Charity-Projekt in Istanbul. Was ist das? Was machst du da?
Nein, nicht in Istanbul.
Ach nicht? Nicht oh, Falschinformation. Dann klär uns mal auf.
Nein. Also Charity ist, also wir haben jedes Jahr immer ein Geld auf die Seite getan und haben es eigentlich hier so meistens in Ulm, regional immer untergebracht. Also wir haben immer jedes Jahr für die Aktion 100.000 immer sehr, sehr viel gemacht. Und Radio 7 Drachenkinder, ja, das falsche Sender.
Bitte schneiden. Nee, ist in Ordnung,
dort,
klar.
Dort haben wir wieder viel gespendet. Also wir haben sehr, sehr viel, also immer einen Teil unserer Einnahmen weggetan und haben es hier dann immer irgendwelchen gemeinnützigen Organisationen, irgendwie Familien, die es brauchen. Ich selber, wenn es mit der Türkei was war, habe ich selber das dann verteilt, das Geld.
Okay, toll. Das heißt, du legst von Anfang an, an Jahresbeginn immer was zur Seite. Das eine ist für ja die Steuer und das andere ist für was Soziales.
Genau.
So wahrscheinlich, warum machst du das? Also ist ja toll, aber nicht selbstverständlich.
Ich weiß, also ich denke, uns geht's gut. Wir können, wir haben ein funktionierendes Geschäft. Und warum soll ich nicht anderen was Gutes damit tun?
Das ist eine gute Einstellung, die hat halt nicht jeder. So was Ähnliches ist, an der Stelle hatten wir beide uns kennengelernt, das ist auch schon, glaube ich, fast 2 Jahre her, war deine Spendenaktion während des Lockdowns. Das war ja auch eine ganz große Sache, wo du auch aufgerufen hast über soziale Medien. Wir haben dich damals mit ins Programm genommen und auch den Leuten erzählt, was du da machst. Wie ging das eigentlich weiter und wie ging das aus? Also war das ein Erfolg nachher und wo ist da was passiert?
Also der Hintergrund war ja eigentlich gar nicht ein Erfolg. Es war einfach ein bisschen ein emotionales Video, würde ich sagen. Es war
sehr
natürlich für uns alle auch ein bisschen eine aufreibende Zeit war. Wir haben alle noch nie so etwas erlebt.
Ja.
Und dann ging natürlich durch die Medien ganz diese Videos von den Kolleginnen einfach, die einfach Tränen unterlaufen, einfach ein Video aufnehmen und sagen, dass sie jetzt fertig sind, dass sie nicht mehr weitermachen können, dass sie keine Hilfen mehr haben. Und mir ging es einfach nur darum, weil ich gesagt habe, wie können wir solchen Leuten direkt helfen? Ja? Also wo kommen wir direkt auf so Leute zugreifen? Weil häufig ist es so, meistens ist auch die Scham da, dass man einfach sich da gar nicht traut, irgendwie an jemanden ranzugehen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ich weiß nicht, ob ich es machen könnte. Also ich könnte vielleicht eine Person ansprechen und ich weiß nicht mal, ob ich das hinbekommen würde.
Ja,
also,
und, ich weiß, was du meinst.
Und
ja.
wenn man aber sowas dann anbietet und sagt, hör zu, hey, ich habe so und so viel da an Ware, du kannst es haben von mir, kannst erstmal was erwirtschaften und wenn es da läuft, kannst du sie mir wiedergeben. Also wenn man irgendwie so den Leuten helfen kann oder man spendet es einfach nur. Und ja, also es hat schon große Wellen geschlagen. Ich war selber total überrascht, weil ich nicht gedacht habe, dass das so publik wird. Das hat ja unheimlich viele Aufrufe gehabt. Also
ja, und wie war denn das Feedback? Haben sich dann Friseursalons, Kollegen bei dir gemeldet? Konntest du da helfen? Und das war ja vor allem auch, muss man sagen, in der Zeit, in der es dir selber auch nicht besonders gut ging wahrscheinlich, weil dein Laden war ja auch teilweise dicht.
Ja, also bei mir war es ja so, toi, ich hatte ja einen Keller voller Ware, weil wir kurz vor dem Lockdown natürlich wie Meister bestellt haben. Und in der Tat hat sich, also bei mir kein Kollege gemeldet. Wir haben aber die Hilfsbereitschaft von anderen Kollegen, Freunden oder Kunden, die war schon riesig. Also mich haben, weißt du, ganz einfache Leute angerufen und gesagt haben, hey, brauchst du was? Kann ich was dazu steuern? Oder wie kann ich mich einbringen? Da war ich sehr, sehr, auch emotional sehr gerührt dadurch, weil ich gemerkt habe, dass so viele Leute dann auf mich zukamen und gesagt haben, hey, können wir mithelfen? Können wir auch was übernehmen?
Cool.
Oder brauchst du da noch Geld? Und
Ja, das ist eins der Attribute, die man von dir, was man von dir so erzählt, du hast ein großes Herz. So klingt's auch, wenn man dir zuhört. Du hast nämlich auch, gehen wir noch ein paar Jahre zurück, wir springen in der Zeit hin und her, habe ich mir auch aufgeschrieben, bei der Flüchtlingskrise 2015 hast du auch gesagt, ich gucke da nicht nur zu, ich will was machen. Wenn es jetzt richtig ist, was ich da erfahren habe, du hast auch eine Flüchtling ausgebildet.
Zwei sogar.
Erzähl mal.
Also das war
ja auch nicht einfach, oder?
Das war relativ am Anfang.
Also die in das System reinzubekommen, meine ich so, rein papierkrammäßig.
Also es war relativ am Anfang, wo halt das in den Medien rauf und runter ging. Und die einen haben geschimpft, die anderen haben gesagt, da muss man helfen und sonstiges. Aber irgendwie ist da nichts vorwärts gegangen. Und damals gab es auch keine Unterstützungen. Weißt du, wenn man zum Beispiel jemanden aus dem Flüchtlingsland aufgenommen hat, dass man irgendwie auch von der Stadt oder vom Staat irgendwie unterstützt wurde, sondern das haben wir alles, also wir haben die eingestellt, wie einen normalen Lehrling hier auch, haben ein ganz normales Gehalt bekommen, wie andere Lehrlinge auch, plus, dass sie nochmal in die Sprachschule gehen mussten, haben sie bei uns natürlich im Geschäft nochmal 1 bis 2 Tage gefehlt, plus die ganzen anderen Sachen, die du halt selber noch mit einbringen musstest, wie zum Beispiel ein Berichtsheft schreiben oder dass sie in der Berufsschule natürlich unheimlich Schwierigkeiten hatten, weil sie mit der Sprache nicht klarkamen und so. Das kam alles später. Also das kam alles so, ich glaube, heute sind die super organisiert, heute funktioniert das auch besser.
Ja, heute gibt es ja Sprachschulen an jeder Ecke. So.
Und auch finanziell natürlich für uns, also ohne mich jetzt da so toll darzustellen, das ist aber für so einen kleinen Laden, den ich habe. Weißt du, dieser Lehrling kostet dich genauso wie ein deutschsprachiger Lehrling, der ans Telefon gehen kann, der Produkte verkaufen kann und der keine Nachhilfe benötigt und den du dann einfach mehrere Tage im Geschäft hast und den nicht ständig zu einer Nachhilfe schicken musst, ja. Also das macht man halt, wenn man da was machen möchte, wenn man was bewegen möchte. Aber wirtschaftlich gesehen ist es jetzt nicht unbedingt für uns jetzt interessant, ja. Das ist schon, also das macht man wirklich, wenn man da Lust drauf hat und da was machen möchte und was ändern möchte.
Also das haben wir schon am Anfang gemerkt, dir geht es ja nicht nur ums Wirtschaftliche. Sind die dann auch beide durchgekommen? Sind das jetzt fertige Friseursgesellen?
Leider, also wie gesagt, die eine hat leider relativ früh, die haben im zweiten Lehrjahr abgebrochen. Und die dritte hat dann doch die Ausbildung beendet und ja.
Ist sie jetzt noch bei dir?
Nein, die geht halt dann jeder irgendwie seinen Weg dann. Das ist auch schön so. Aber man hat natürlich am Anfang, muss man natürlich viel unter die Arme greifen. Aber wenn man so zurückgeht, ist es, das gibt es ja schon länger. Das war ja bei meinen Eltern damals nicht anders. Meine Eltern kamen ja auch als Gastarbeiter nach Deutschland und hatten ja auch nur ihren Job und mussten auch irgendwo, haben sie auch Leute gebraucht, die ihnen einen Weg zeigen.
War auch nicht einfach. Ja, mein Vater, italienischer Gastarbeiter, genau. Geht's uns ähnlich. Wie war das dann, als sie mit ihrer Ausbildung fertig war und bei dir zur Türe rausspaziert war? Wie hat sich das für dich angefühlt? So?
Nein,
das also muss so, toll sein,
nein,
oder?
Nein, so.
Ja, übertragen jetzt. Irgendwann war sie ja fertig und ist gegangen.
Natürlich, hat sie dann ihre Ausbildung dann gemacht und hat dann ist ihren Weg gegangen. Und das ist ja auch in Ordnung auch. Ist dann umgezogen.
Nein, ich meine, wie fühlt sich das an? Das muss doch toll gewesen sein für dich, dass du da wirklich jemandem geholfen hast. So eine Chance bekommt ja nicht jeder.
Ich muss gestehen, darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Man macht es halt und das ist aber jetzt nicht irgendwie.
Das ist nicht selbstverständlich, Elmas.
Nee, ich weiß nicht, das ist halt so.
Gut, dann das Letzte, was ich mir aufgeschrieben habe, ich weiß nicht, ob das überhaupt stimmt, ist, du hast ein Buch geschrieben. Stimmt das?
Nein.
Stimmt nicht.
Angefangen, ja. Also das fing relativ früh an, als mein Vater an Demenz erkrankt ist. Habe ich mir gedacht, wenn man diese ganzen Gedanken, die man heute hat, ja, wenn man die irgendwann vergisst, wenn man sie nicht mehr zu Blatt bringen kann, wenn von einem nichts mehr übrig bleibt, habe ich mal angefangen, sowas zu schreiben, damals auch mit einer Autorin zusammen. Und, aber es wurde nicht veröffentlicht. Es ist ein Manuskript, also ist auch nicht fertig. Das weiß nicht, wie viele Seiten das aktuell sind.
Das heißt, es könnte vielleicht noch mal eins kommen.
Ja, also ich müsste da noch ein Weilchen rummachen.
Also du bist ja noch jung.
Ja, also und ich denke auch hoffentlich, also mein Leben ist ja noch nicht vorbei, es geht ja noch ein paar Tage und das ist ja da ging es ja hauptsächlich darum, es geht um mich, es ist weniger eine Biografie, geschrieben leicht wie eine Geschichte. Und der Hintergrund ist einfach, dass man aus einfachen Familienverhältnissen kommt und dass man sich nach und nach einfach irgendwo hinarbeitet. Natürlich durch Höhen und Tiefen geht, dass man immer noch die Freude an dem Ganzen hat und natürlich interessante Sachen erlebt, ja.
Also neugierig bleiben.
Ja.
Wie sind die Ausblicke? Du bleibst neugierig. Wo will Elmas G noch hin?
Also aktuell bin ich zufrieden, muss ich gestehen. Ich mag es also in der Stadt zu sein. Ich mag Ulm. Ich mag meine Kunden. Ich habe ein tolles Team, was natürlich an all dem natürlich beiträgt und mich natürlich auch da stützt. Und ich hoffe, das läuft natürlich ein paar Jahre noch so. Natürlich hat man Träume oder Wünsche, irgendwann vielleicht auch mal ein anderes Land vielleicht mal noch zu bereisen oder so. Da hätte ich schon noch Ideen, aber ich glaube, mir wird es nicht langweilig. Irgendwas wird mir schon noch einfallen.
In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Glück auf deinem weiteren Weg. Vielen Dank, dass du hier warst. Liegt dir noch was auf dem Herzen? Habe ich irgendwas vergessen?
Nee, also erstmal möchte ich mich für die Einladung bedanken. Also das ist immer natürlich toll, weil an der Dichte an Friseuren, die wir ja in der Stadt haben, finde ich es ja toll, dass du auf mich zugekommen bist. Also, ich bin eigentlich dankbar dafür, dass es so läuft, wie es so läuft. Ja.
In dem Sinne ist ja total die Weihnachtsbotschaft jetzt auch noch zum Schluss. Vielen Dank fürs Kommen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das ist Elmar Ske, einer der coolsten Friseure hier in Ulm. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Elmar.
Dankeschön.